Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Es ist manchmal nicht ganz einfach, nach den ernsten Themen, die im Interview der Woche besprochen werden, auf unser Thema zu sprechen zu kommen, nämlich das Kennenlernen der weiten Welt, was ja im Moment unter einem schlechten Stern steht, aber uns hier im Radio natürlich nicht hindern soll. Im Gegenteil, kennenzulernen, was Sie vielleicht selber noch gar nicht so wissen, auch über das eigene Land. Deswegen gehen wir gleich nach Sachsen und werden uns dort um die Industriegeschichte dieses Bundeslandes kümmern und später dann um 10 nach 12 wird es dann einen Rundflug über die Bayerischen und Tiroler Alpen geben mit einem Segelflugzeug. Wir werden mit der Mayflower und den Pilgrim Fathers in See stechen. Und was haben wir noch? Einen besonderen Friedhof zum heutigen Tage besuchen wir im nordhessischen Habichtswald, eine Künstlernekropole. Wir lassen aber zunächst mal Arthur Preil singen. Das ist ein beliebter Leipziger Couplet-Sänger aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er besingt den gemütlichen Sachsen, so soll er ja wohl sein. Und er macht sich aus allem eigentlich überhaupt nichts. Ich hoffe, Sie können es sich gemütlich machen. Andreas Stopp am Mikrofon.
Ich bin ein Mensch, dem alles ganz egal ist, dem jedes Vorwärtsstreben eine Qual ist. Ich halte täglich meines Sonntags gut, bei mir sind Feiertage immer zu. Mich stricken keine Schuhe und keine Sorgen, und komm ich heute nicht, dann komm ich morgen. Mir guckt der Faulheit aus dem Knopfloch raus, ich mach mir nicht raus, ich mach mir nicht raus. Ein Steuerbote ist zu mir gekommen, der hat sich meine Uhr als Pfand genommen. Ich gab sie hin und hab mich nicht erreicht, weil doch dem Glücklichen kein Stündchen schlecht. Ich sprach auf Wiedersehen gleich treu und bieder, da sagt er, ja, ich komme morgen wieder und zieh dir noch das letzte Hemd aus. Ich mach mir nicht raus. Ich mach mir nicht raus. Wenn ich am Morgen meinen Schlaf beende, dann komme ich mir vor wie ein Studente. Die Stiefel liegen mit bei mir im Bett, der Hose hängt diskret am Fensterbrett. Die Seife, die gehört ins Reich der Fabel, und kämmen tu ich mich stets mit der Gabel, den Kamm, den lang ich aus der Butter raus. Ich mach mir nicht raus, ich mach mir nicht raus. Jüngst bin ich mit der Eisenbahn gefahren, da musste ich die Ruhe auch bewahren. Ich habe mich ans Trittbrett hingestellt und passte auf, dass niemand runterfällt. Doch plötzlich hat es nach Benzin gerochen. Man zeigt auf mich und hat die Wort gesprochen. Mein Nachbar warsch und mich warf man hinaus. Ich mach mir nicht raus, ich mach mir nicht raus. Ich hab ne Braut, das ist ne seltene Nummer. Doch dass sie schielt, das macht mir wenig Kummer. Sie spricht sehr oft zu mir, du süßer Mann. Und dabei sieht sie meinen Freien stets an. Es stört mich nicht, dass sie nicht einen Zahn hat, weil sie viel Geld und auch ein Liebeswahn hat. Will sie nen Kuss, lösch ich ne Lampe aus. Ich mach mir nicht raus, ich mach mir nicht raus.
Der Phlegmatische von Arthur Preil hier im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang. Wir müssen hier wohlwollend lächeln. Vor und hinter der Scheibe neben mir sitzt mein Kollege Matthias Hennies. Guten Morgen, Herr Hennies.
Hallo, Herr Stopp.
Sie bringen uns sozusagen Sachsen ins Haus und ich darf vielleicht ein bisschen ausholen. Sachsen ist ja berühmt für vieles für Barockarchitektur, Musiktradition. August der Starke fällt einem ein, der berühmteste von Sachsens Kurfürsten. Der genießt ja ewigen Ruhm als Kunstsammler, darüber haben wir auch schon berichtet. Weitgehend aber in Vergessenheit geraten, und das hatten Sie mir, Herr Hendjes, vor kurzem erzählt, ist die Basis für diesen Boom der schönen Künste. Das Land war nämlich auch eine der frühesten und bedeutendsten Industrieregionen Deutschlands. Gerade haben wir von der Eisenbahn gehört, darüber werden wir dann auch gleich reden. Ja, daran erinnert die Landesausstellung, die zurzeit läuft.
Ja, das war ja auch der Anlass, weswegen ich Ihnen erzählt habe, dass die Sachsen selber sich erinnern an diese Basis für ihren Wohlstand und an eigentlich die Quelle, aus der auch dieser kulturelle Reichtum nur entstehen konnte. Mhm. Weil der Gewerbefleiß in den frühen Jahrhunderten und dann ab der Industrialisierung eine vielfältige Industrie über lange Zeit so gut funktioniert hat.
Also höchste Zeit, dass auch wir hier im Sonntagsspaziergang drüber sprechen. Und diese Landesausstellung zählt verschiedene Stationen im ganzen Land. Da geht es also von Chemnitz und Zwickau und Oelsnitz und Glauchau und Crimmitschau, aber nicht die Metropolen.
Ja, doch, die Metropolen natürlich. Ich habe auch nur eine gesehen, nämlich Leipzig. Da gibt es wunderbare Zeugnisse der Industrialisierung, die bis heute erhalten sind. Dresden hat natürlich auch eine Menge zu bieten. Aber man hat extra mal das Schwergewicht auf die kleineren Orte gelegt, um die Leute dorthin zu locken. Sie haben ja noch gar nicht alle aufgezählt. Es gibt ja noch viel mehr, wo man was sehen kann aus der Industriegeschichte des Landes.
Die Sachsen werden es wissen, die anderen, denen sei empfohlen, diese Landesausstellung. Die läuft zurzeit, man kann sie besuchen. Bis Ende des Jahres ist es wahrscheinlich offen.
Ja, zurzeit kann man sie natürlich wieder nicht
man
besuchen.
Kommt nicht rein.
Das ist das Problem. Unvorhersehbar, dass es erneut jetzt dazu kommen würde. Aber im Prinzip ist sie bis Ende des Jahres geöffnet. Ob noch mal verlängert werden kann, angesichts dieses Lockdowns, ist offen.
Sie haben uns ein paar Tonbeispiele auch mitgebracht, die uns hinführen zum Thema. Wir fangen an, das müssen Sie uns ein bisschen erläutern, was wir gleich hören. Wir hören Bach, Toccata, A-Dur, aber auf welchem Instrument?
Das war der springende Punkt, weswegen ich diese Musik gerne anspielen möchte, auf einer Silbermann-Orgel, und zwar gespielt im Dom zu Freiberg. Und was dahinter steckt, können wir ja gleich besprechen.
Matthias Hennies, mein Kollege zu Gast im Sonntagsspaziergang, er bringt uns Sachsen nah anlässlich der Landesausstellung. Die Silbermann-Orgel deutet hin auf den Silberbergbau in Sachsen.
Ja, auf einem Umweg, wenn man ehrlich ist. Mhm. Also sie ist einfach ein wunderbares Beispiel, und zwar auch ein akustisches Beispiel für den kulturellen Reichtum des Landes, für die große Kulturtradition. Im 18. Jahrhundert wurden diese Orgeln gebaut, das war damals ein innovatives Instrument. Berühmt sind sie bis heute, weltberühmt. Und Sachsen hatte im 18. Jahrhundert 50 Silbermann-Orgeln. Und es ist natürlich nur möglich, weil das Gewerbe so florierte. Und deswegen ist es für mich ein sehr schönes Beispiel. Das Silber war der Anfang. Insofern ist natürlich die Verbindung da. 12. Jahrhundert, das erste Berggeschrei, wie es so schön heißt in Sachsen. Silberfund, ganz präzise 1168 im Erzgebirge, war der erste Boom. Und dann
hat lange gedauert, aber es hat ja nicht ewig gedauert. Irgendwann.
Es hat nicht ewig, aber es hat vor allen Dingen, und darum auch diese Musik, in Freiberg den zweiten Boom gegeben im 14. Jahrhundert. Und in der Zeit ist dort eben auch dieser berühmte spätgotische Dom erbaut worden, in dem diese Musik gespielt wurde.
Also der Bergbau ging zurück. Es kam dann zur großen Krise im Siebenjährigen Krieg im 18. Jahrhundert und dann Neuaufbau.
Ja, das Charakteristische, was ich gelernt habe auf dieser kleinen Rundreise zur sächsischen Industriegeschichte, ist, dass man eben sehr gut immer wieder durch die Krisen gekommen ist, zum Teil auch sehr weitsichtig einfach agiert hat. Und das hat es möglich gemacht, bis ins 20. Jahrhundert hinein diesen Wohlstand auch aufrechtzuerhalten. Mhm. Also Sie haben es ja gesagt, im 18. Jahrhundert gehen die Erträge zurück aus dem Bergbau und der Siebenjährige Krieg zerstört sehr viel. Warum es geklappt hat, danach wieder anzuknüpfen und aufzubauen, hat mir Jürgen Karbus erklärt. Der ist Experte für Industriekultur im Sächsischen Industriemuseum in Chemnitz.
Der Freistaat wird sehr reich, könnten wir sagen. Also es entwickeln sich Banken, es entwickeln sich Geldgeber, die dann natürlich auch nach neuen Investitionsmöglichkeiten suchen. Und es war klar, vor allem nach dem Siebenjährigen Krieg, dass man was Neues machen muss, dass man investieren muss. Dort hat ja das Sachsen grundlegend sein Bildungswesen überarbeitet. Und ausgehend von dieser Reform versteht man halt auch, dass man auf diesem Feld der Industrialisierung des Fabrikwesens agieren muss.
Ja, und was hat man gemacht? Die ersten Fabriken wurden mit Krediten des Kurfürsten errichtet. Das haben nicht alle deutschen Fürsten gesehen, dass da was zu verdienen ist und dass das die Zukunft des Landes sichert. Und der andere Punkt, den man auch erwähnen muss, in dieser Zeit, gerade weil der Bergbau kriselte, wurde die berühmte Bergakademie in Freiberg gegründet. Die gibt es bis heute und die hat sich einen großen Namen erworben.
Ja, 7 Minuten 30 Sekunden würde das ganze Werk dauern. Liebe Sonntagsspaziergang-Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen wir ein andermal komplett ausspielen, weil heute mein Kollege zu Gast und er hat uns einiges zu erzählen. Die ersten Industrien in Sachsen, Herr Hennies, waren die früher dran als im Ruhrgebiet, die Sachsen?
Sie geben es ungern zu, ist mein Eindruck, aber sie waren später dran.
Ah.
Die erste sächsische Fabrik war natürlich eine Spinnerei, wie immer, Textilbranche vorne. 1797 die Bernhardsche Spinnerei in Chemnitz und wenige Jahre vorher wurde die erste Textilfabrik namens Cromford in Ratingen erbaut. Aber die große Zeit der Industrien kam ja ohnehin später, die kam ja erst ab 1830, 1835. Und da hat die Textilbranche wieder eine ganz große Rolle gespielt. Ein Beispiel, was ich mir angeschaut habe in Sachsen und was ich sehr aussagekräftig fand, war die Fabrik der Gebrüder Pfau, eine Tuchfabrik in Krimmitschau. Die wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und sie lief bis 1990,
Hui.
Bis zur Wende.
Bis zur Wende. Mhm. Was ist aus der DDR, in der DDR-Zeit dann draus geworden?
Das ist das Schöne an diesem wunderbaren Fabrikensemble, was auch sehr komplett erhalten ist. Man findet dort, wenn man da jetzt hingeht und das besichtigt, eben noch die Arbeitsplätze aus der Zeit der DDR. Da liegt noch die Wachstuchtischdecke, da steht noch die Kaffeekanne und vor allen Dingen, da sind die Maschinen, an denen vor allen Dingen Frauen gearbeitet haben. Und diese Textilmaschinen kommen aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die sind bis 1990 gelaufen, weil der DDR die Mittel fehlten, moderne Spinnmaschinen dort aufzustellen.
Aber das Tolle ist ja, dass man diese Maschinen im Originalzustand dort noch sehen kann. Das ist ja sehr beeindruckend. Wie gesagt, im Moment können wir nicht, aber ja, hoffentlich.
Moment, ja. Wenn man kann, dann ist das sehr spannend, weil es eben auch ein Licht auf die Industriegeschichte der DDR wirft. Und wir werden das später nochmal haben. Die Investitionsmittel waren eben knapp.
Ja. Aber es ging ja dann weiter mit der Industrie. Und jetzt werden viele bestimmt sagen, naja, wenn die über Sachsen reden und Industrie und jetzt tasten sie sich an die DDR-Zeit ran und drüber hinaus, er wird mit Sicherheit dann auch auf die Automobilindustrie zu sprechen kommen
genau.
werden. Jetzt habe ich die Syntax verloren. Na, Sie wissen, was ich meine. Wir müssen über die Autos reden.
Wir werden über die Autos reden und wir werden die Autos hören. Keine Frage, Herr Stopp.
Trabant.
Eben, eindeutig. Aber wir sind jetzt in Zwickau, Autobranche, ganz wichtige Autostadt. Da wurden nicht nur Trabants gebaut.
Boah, das hört sich nach Sportboliden an.
Genau, ja, ich weiß nicht, das war mir völlig unbekannt. In den 30er Jahren sind in Sachsen eben auch Rennwagen gebaut worden.
Aha.
In Zwickau sind Rennwagen gebaut worden, nicht nur 3 Millionen Trabant. Und es liegt einfach daran, dass dort die frühen großen Auto, also einige der großen Autofirmen entstanden sind. August Horch, Audi, Ein Name, den man natürlich bis heute kennt, DKW, auch sehr lange bekannt. Die haben sich in den 30er Jahren zusammengeschlossen mit der Firma Wanderer aus Chemnitz und die Autounion gegründet. Und die haben Silberpfeile gebaut, nicht nur Mercedes, die bis heute berühmt sind.
Aber die hießen damals Silberpfeile.
Die waren auch silbrig, sahen spektakulär aus. Im Museum in Zwickau kann man auch welche sehen, da kann man auch Filme sehen von Rennen, die diese Autos gefahren sind und die manche Rekorde gebrochen haben.
Boah, Wahnsinn, ja. Und der Trabant natürlich, da kann man die ganze Geschichte nacherleben. Der Golf, der DDR, wie er ja genannt
wird.
Der nie gebaut wurde dort.
Weil die Investitionsmittel fehlten.
Ja, mein Gott, so vieles zu erleben in Zwickau. Dort ist also die zentrale Ausstellung in Zwickau,
ist das so richtig? So ist es. Dort ist die zentrale Ausstellung zur Industriekultur, die uns eben auch zeigt, die Stärken der sächsischen Industrie, Kontinuität, Branchenvielfalt und die uns auch die Brüche im 20. Jahrhundert deutlich macht, die dann nicht mehr so richtig aufzufangen
waren. Naja, Demontage, Wende, all diese Punkte in Sachsens Industriekultur. Aber es ist schön, dass wir sozusagen konzentriert das alles erleben können, wenn wir uns dieser Landesausstellung widmen.
Ja, das gibt einen sehr guten Einblick. Gleich neben dem August-Horch-Museum ist die Landesausstellung, die uns eine Übersicht liefert über die sächsische Industriegeschichte.
Jetzt hören wir hier schon Musik im Hintergrund. Wir blenden das dann gleich hoch, wenn es spannend wird vom Text her. Das wird dann gleich der Fall sein. Musst du weinen, heißt das Stück. Ein gewisser Gundermann, der da singt.
Ja, der ja inzwischen schon doch auch im Westen ziemlich berühmt geworden ist und der uns auch an einen der Brüche, den letzten Bruch, in der Industriegeschichte Sachsens erinnert.
Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf die Eisenbahn. Wir hören mal rein. Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk.
Und wenn die Alte geht, dann kriegst du ihre Badewanne. Die Fingernagelbürste und die Fliederteekanne. Und musst du weinen, dann liebe eine Frau. Doch liebe keine, doch liebe keine aus dem Tagebau. Die haben harte Hände und ein hartes Herz. Die streiten ohne Ende. Die suchen ein Vergnügen und finden nur den Schmerz. Die können lügen, aber leben können die nie. Träume, reiß das Häuschen nieder. Verkauf das Holz der Bäume und den Duft von Flieder. Und willst du reich sein, dann liebe dir ein Kind. Doch lass es weich sein, so butterweich sein. Wie deine Alten nie gewesen sind. Die haben harte Hände und ein hartes Herz. Die streiten ohne Ende und die sterben früh. Die suchen ein Vergnügen und finden nur den Schmerz. Die können lügen, aber leben.
Gundermann, musst du weinen. Ich habe die Zeile behalten. Und willst du reich sein, dann lebe wie ein Kind.
Liebe dir ein Kind. Liebe dir keinen Mann von der Eisenbahn, keine Frau liebe vom Tagebau. Liebe dir ein Kind und lass es weich sein. Er hatte schöne Poesie. Also die Figur ist ja sehr, sehr zwiespältig. Mm. Das haben wir auch gelernt. Aber seine Lieder finde ich immer wieder sehr poetisch und die gehen richtig gut ein.
Mm. Wenngleich ja eben diese Zeit in der Industrialisierung alles andere als spaßig war eben, sondern sehr, sehr hart. Ja, die Brüche, von denen wir dann gerade gesprochen haben schon, die Zeit dann nach dem Automobilbau, die Abwicklung und alles, sind diese Brüche der sächsischen Industriegeschichte. Darüber reden wir ja jetzt mit Matthias Hennies, meinem Kollegen. Sind die nacherlebbar dort?
Ja, natürlich sind sie nacherlebbar. Gundermann hat in der Lausitz gearbeitet, aber auch im sächsischen Kernland, Südraum Leipzig, gab es ja Tagebau, Braunkohletagebau, der inzwischen abgewickelt worden ist. Dort ist das Neuseenland entstanden, also mit anderen Worten ein Freizeitpark, in dem einzelne Zeugnisse der Bergbautechnik an diese industrielle Phase erinnern. Im Grunde ist natürlich für den, der Industriekultur mag und der die Geschichte nacherleben will, das Schöne an diesen Brüchen, dass Bauten stehen geblieben sind, die in Westdeutschland längst abgerissen worden sind, weil hier mehr Investitionsmittel vorhanden waren. In Sachsen steht noch viel. Und das beste Beispiel für meine Begriffe ist die Stadt Chemnitz, in der man unendlich viele Fabrikbauten findet, die zwei schönsten möchte ich nur hervorheben. Die Wandererwerke, Wanderer habe ich schon angesprochen, das Automobilwerk, ein spektakuläres Gebäude, eine Mischung aus neoklassizistischem Repräsentationsbau und sachlicher Moderne, eine Fassade mit Sprossenfenstern, Türme, die das Ganze gliedern. Und, das kennen viele Menschen schon, denn das ist schon fast ein Wahrzeichen von Chemnitz geworden, die Maschinenbaufirma Schubert und Sulzer. Backstein-Expressionismus at its best. Mhm. Ein Uhrenturm, der hoch aufragt und der auf vielen Chemnitz-Illustrationen auftauchen. Und das sind nur zwei Beispiele für die Fülle, die man dort sehen kann.
Und die ganzen Werke und Hallen, ob Backstein oder nicht, was ist mit denen? Stehen die leer?
Ja, dafür sind diese beiden Werke auch Beispiele. Schubert und Sulzer ist das Beispiel für klassische Umnutzung. Mhm. Alles vermietet, lauter kleine Firmen, viele Startups, viele neue Kreative, wie man so schön sagt. Und das Wandererwerk steht bisher leer. Und es ist charakteristisch für den Umgang, den man in Sachsen auch mit der Industriekultur hat, der nämlich anders ist als im Westen. Mhm. Man hat mehr Geduld. Man ist bereit, ein Gebäude längere Zeit leer stehen zu lassen. Es wird gesichert, sodass es nicht verfällt.
Ah ja, es verfällt nicht.
Mhm. Genau. Und dann wartet man. Und dann ist man bereit, kleinteilig zu vermieten und nicht gleich das ganze Werk auf einmal sanieren zu wollen, wie es bei uns üblich ist.
Also man geht ein bisschen sanfter, sorgsamer, sensibler um.
Ja, geduldiger. Ich denke, das ist der Punkt. Und warum das dort möglich ist, das hat mir Jürgen Karbus vom Sächsischen Industriemuseum ins Mikrofon gesagt.
Dann sieht man im Ruhrgebiet wunderschöne, illuminierte, nachgenutzte, also da geht mein Herz einfach auf, das muss ich ganz klar sagen, große Industrieanlagen, die alle auf der Steinkohle basieren. Man sieht eigentlich wenig anderes. Wenn wir nach Sachsen gehen, finden wir diese großen illuminierten Sachen nicht. Man muss sich bewusst werden, dass Sachsen eher Mittelstand und Kleinbetriebe sind, während das Ruhrgebiet Großbetriebe sind.
Ja, also Matthias Hennies, was ist denn eigentlich Ihr Resümee? Was haben Sie gelernt auf dieser Rundfahrt, die Sie unternommen haben?
Für mich war es spannend zu sehen, wie wichtig die Industrieregion Sachsen gewesen ist. Mhm. Schon frühzeitig, wie wir eben schon gesagt haben. Also spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Und auch nochmal wirklich sinnfällig zu erleben, dass da die Basis liegt für den kulturellen Reichtum, den das Land bis heute hat und für den es berühmt ist. Und was ich ganz interessant fand, war, also so wie die Industriegeschichte dort präsentiert wurde, ich habe Optimismus wahrgenommen. Das ist ein eklatanter Unterschied zu dem, was ich im Ruhrgebiet wahrnehme. Da ist der Verlust steht im Vordergrund. Es ist etwas weg und man will daran erinnern mit den Bauten. Das, was man in Sachsen versucht, gerade jetzt im Rahmen dieser Landesausstellung, ist zu zeigen, den Stolz zu zeigen auf diese Industriegeschichte und die Hoffnungen, die man damit für die Zukunft verbindet.
Das ist interessant, weil das wäre ja eine Art von, wie soll man sagen, Eigensinn in der positivsten Bedeutung des Wortes, ganz anders, als wir eingangs aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Preil gehört haben, dem alles egal ist,
das
spielt keine Rolle.
Gegenteil.
Es ist das Gegenteil.
Ja, es ist das glatte Gegenteil und Eigensinn ist ein gutes Stichwort. Vielleicht ist es überinterpretiert, aber mein Gefühl war, dass aufgrund dieses Stolzes wurde mir auch ein bisschen mehr klar, warum das Land so eine Art Eigensinn hat. Der hat ja auch negative Schlagzeilen hervorgerufen. Das sind Dinge, die uns große Sorgen machen manchmal. Aber es ist eine Eigenwilligkeit da, die auch auf die eigene Geschichte zurückgeht. Die auf das zurückgeht, was man über Jahrhunderte dort geschafft hat. Eine Kontinuität im Gewerbe, die erst im 20. Jahrhundert durch die großen Brüche abgerissen ist. Mhm. Und ich lasse Jürgen Gabus noch mal zu Wort kommen, weil er sehr schön gesagt hat, wie ich finde, warum es sich lohnt und wie man es anfangen soll, wenn man die Industriegeschichte Sachsens kennenlernen will.
Wenn man die Industriekultur und die Industriegeschichte Sachsens feststellen oder lernen oder dieser begegnen möchte, dann muss man nach Leipzig fahren, man muss logischerweise nach Dresden fahren. Man darf aber auf keinen Fall den Fehler machen, das Erzgebirge zu vergessen und den Chemnitzer Raum zu vergessen und den Zwickauer Raum zu vergessen und den Görlitzer Raum zu vergessen. Weil wenn man sich wirklich für Industriegeschichte und Industriekultur interessiert, dann sollte man vielleicht zuerst dorthin fahren, bevor man in die zwei großen Städte Sachsens fährt.
Das merken wir uns, was der gute Jürgen Gabus da empfohlen hat. Wie könnte man sich vorbereiten, wenn man vielleicht auch anstatt jetzt tatsächlich die Maschinenhallen anzuschauen, gibt es was an Literatur, was Sie uns vielleicht ans Herz legen würden?
Ja, also das ist meine eigene Vorliebe. Es gibt ein wunderbares Buch mit Fotos von Bertram Kober, Industriearchitektur in Sachsen. Mhm. Sie können dazu, wenn es wieder aufhat, in Zwickau auch eine Ausstellung sehen, in den Kunstsammlungen, in den städtischen Kunstsammlungen. Aber man kann auch dieses Buch ansehen. Das zeigt nämlich, dass auch in der DDR, solange, soweit Geld da war, anspruchsvoller, zeitgemäßer Industriebau praktiziert wurde. Mit dem, was wir auch kennen, Flugdächer der 50er Jahre, Backstein, Beton und so weiter. Ein tolles Buch. Mhm. Und vielleicht, Sie haben ja die Eisenbahn eingangs schon angesprochen, es gibt ein wunderbares kleines Album, 1840, da war gerade die erste deutsche Fernbahn eröffnet worden, und zwar fuhr sie zwischen Leipzig und Dresden.
Ah, das muss man
Kein
doch mal
Zufall.
Festhalten. Ja.
Genau.
Mhm.
Und von diesem Buch gibt es ein Reprint von 1840, das Original und das Reprint mit Stahlstichen, die uns die Stationen dieser ersten sächsischen Fernbahn zeigen. Kann man antiquarisch kriegen, leider nicht mehr im Handel, aber antiquarisch verfügbar.
Es lohnt sich danach zu suchen. Wäre was für die kuschelige, gemütliche Weihnachtszeit, Adventszeit.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Aber vielleicht finden Sie es auch und können jemanden wirklich glücklich machen. Man merkt, Matthias Hennies, dass es aus Ihnen sprudelt und sprüht. Sie sind ja auch derjenige in unserem Kollegenkreis, der dieses Übereinanderschieben des Industriellen mit dem Wirtschaftlichen, aber auch mit dem persönlichen Erleben immer wieder auch ins Programm bringt. Sind Sie persönlich auch irgendwo an einer Stelle ganz persönlich berührt worden von dem, was Sie dort in Sachsen erlebt haben oder von den Menschen, die Sie getroffen haben?
Das ist eine schwierige Frage, Herr Stopp. Das ist schwer zu sagen. Also mir hat die Tuchfabrik in Krimitschau sehr gut gefallen, weil sie, ich habe jetzt das Zitat nicht mehr zur Hand, Sie finden dort an der Wand noch die Anweisungen für die Arbeiter in der DDR. Ah. Und wie Sie eben sagten, es ist eine harte Zeit. Wir reden über den Zuckerguss, die Industriekultur, die wir jetzt ansehen. Aber die Arbeitsbedingungen waren ganz anders und da möchte ich nicht gearbeitet haben.
Ja. Auch aus diesem Grunde ist es gut und schön und heilsam, diese Kontraste immer wieder vor Augen zu führen, um auch sich bestimmen zu können, wie wir heute und in dieser Umgebung und in diesem Deutschland eben leben. Wir sagen es nochmal, die Ausstellungen Industriearchitektur in Sachsen. So heißt sie, jetzt nicht hinrennen.
Industriekultur.
Kultur. Industriekultur in Sachsen, ja, das mache ich ja. Am besten Sie sagen es selber. Ist zu, Kunstsammlung in Zwickau, im Prinzip bis Februar. Aber da müssen wir uns erkundigen. Ne?
Also vorgesehen auf jeden Fall bis Februar.
Vorgesehen bis Februar. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für den Besuch im Studio. Wir spielen das sächsische Hornquartett. Das gehört sich an dieser Stelle. A Liedl aus der Hamid, ein Lied aus der Heimat. Matthias Hennies, Kollege hier im Deutschlandfunk, herzlichen Dank für diesen Einblick in die Industriekultur Sachsen. Schön, dass Sie im Studio waren. Schönen Sonntagnachmittag noch.
Vielen Dank Ihnen auch, Herr Stopp.
Und Sie, meine Damen und Herren, bleiben schön bei mir. 10 Minuten Nachrichten, dann bin ich wieder für Sie da. Nehmen Sie mit durch die weite Welt.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, vor dem Hintergrund der Havarie der Fähre in der Ostsee stellt sich die Frage, wie mag das den Menschen damals im November 1620 gegangen sein, auf ihrem gerade mal 30 Meter langen Schiffchen, einer Nussschale, mit dem die sogenannten Pilgrim Fathers ins neue Land gefahren sind. Ich höre eine Stimme, die mich ruft, das hören wir, ist ein Lied in Englisch, I Hear a Voice Calling, von einem US-amerikanischen Frauenduo, also ein religiöser Folksong. Und so mag es eben den Menschen aus Mittelengland gegangen sein, die sich vor 400 Jahren aufmachten, ihren Glauben in einer neuen Heimat leben zu können. Eine neue Heimat, die eben, wie gesagt, weit entfernt am anderen Ufer des großen Meeres lag. Davon möchten wir Ihnen jetzt gleich erzählen. Hier ist der Sonntagsspaziergang mit Andreas Stopp.
I hear a voice calling.
Elizabeth, I hear a voice calling. Corona, Pandemie, US-Wahlkampf, nervenzermürbende Stimmauszählung bei all den Nachrichten aus den USA ist ein wichtiges Jubiläum der amerikanischen Geschichte in den vergangenen Wochen und Monaten fast ein wenig in den Hintergrund getreten. Denn vor 400 Jahren, im November 1620, erreichten die Pilgrim Fathers nach zweimonatiger Reise auf der Mayflower den amerikanischen Kontinent. Eigentlich sollte das mit zahlreichen Veranstaltungen groß gefeiert werden, aber vieles musste wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt werden. Aber einige der Orte, die mit der Geschichte der Pilgrims verbunden sind, können dennoch besucht werden. Meine Kollegin Sabine Löbrig hat sich allerdings schon vor der Corona-Pandemie auf die Spuren der Pilgrims gemacht.
Die Inszenierung könnte perfekter nicht sein. Der kleine Wald lichtet sich, eine Biegung noch und da liegt es vor den Besuchern. Das kleine Dorf, das aus einer längst vergangenen Zeit zu stammen scheint. Rechts und links eines Sandwegs sind die Blockhäuser aufgereiht. Rauch steigt aus Schornsteinen, ein paar Schafe blöken, in der Ferne der blaue Ozean. In Gärten leuchten Kürbisse und die letzten Herbstblumen und aus einem der Häuser dringen Stimmen. Drinnen ist es schummrig dunkel, ein Feuer flackert auf einer Herdstelle. Mit einem Schürhaken stochert eine junge Frau in bodenlangem blauen Kleid in der Glut.
My name is
Mary Winslow. Good wife Mary Winslow.
Mein Name ist Mary Winslow, Frau Mary Winslow. Denn letztes Jahr habe ich geheiratet. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und kam mit dem ersten Schiff an, mit der Mayflower. Da war ich 13. Kaum zu glauben, dass ich jetzt schon 7 Jahre hier lebe. Mein zweitkleinster Neffe wurde auf dem Schiff geboren, als wir vor Cape Cod ankerten. Und jetzt ist er 7 Jahre alt.
Natürlich heißt Mary eigentlich anders. Aber hier im Freilichtmuseum Plymouth Plantation in Massachusetts verkörpert sie eben jene Mary Chilton, die 1620 im Alter von 13 Jahren die Reise auf der Mayflower antrat und später nach ihrer Heirat zu Mary Winslow wurde. 102 sogenannte Pilgrims Fathers waren an Bord des knapp 30 Meter langen Schiffs, meist aus Mittelengland. Wegen ihrer strengen Glaubensausrichtung hatten sie sich von der Church of England losgesagt, auch weil sie König Jacob I. nicht als Oberhaupt der Kirche anerkennen wollten. Etliche von ihnen zogen zunächst ins niederländische Leiden, doch ganz sicher fühlten sie sich auch dort nicht vor Verfolgungen durch den englischen König. Schließlich brachten sie mit Hilfe von Investoren das Geld für die Reise über den Atlantik auf, hofften, eine neue Heimat in der britischen Kolonie Virginia zu finden. Nur kam die Mayflower dort nach ihrer rund 2-monatigen Überfahrt gar nicht an. Ungünstige Winde hatten das Schiff hinüber zu Cape Cod getrieben, einer hakenförmigen Halbinsel im heutigen Massachusetts. So erzählt es Historiker Van Northcross.
So they got here, they landed here, in Provincetown. They didn't get off the boat. They just kind of sailed into the harbor.
Sie kamen schließlich an der Spitze von Cape Cod an, ankerten in etwa dort, wo heute der Hafen von Provincetown ist. Ihnen war schon klar, wo sie gelandet waren, und sie sagten dem Kapitän, dass sie versuchen müssten, um das Kap herumzusegeln. Schließlich wollten sie den Hudson River hinauf. Die Gewässer hier sind jedoch extrem gefährlich. Es gibt da draußen mehr als 1000 Schiffswracks und gerade für ein so kleines Schiff wie die Mayflower wäre es extrem riskant gewesen. Sie machten sich dennoch auf den Weg, aber nur nach einem Tag stürmischer See war ihnen klar, dass sie es nicht schaffen würden. Also segelten sie zurück und lagen hier vor Anker, 6 bis 8 Wochen lang.
Fast 2 Monate lang unternahmen die Pilgrims in diesem ersten Winter Erkundungsfahrten von der Mayflower aus, mit einer Schaluppe, einem kleinen Boot.
So then when the Mayflower Pilgrims came, they started, you know, exploring the area.
Als die Passagiere von der Mayflower hier ihre ersten Landgänge machten, da stießen sie auf einige Gräber. Sie fanden aber auch Vorräte der Indianer, die diese in Gruben gelagert hatten. Mais, Bohnen und vieles andere. Ausgehungert wie sie waren, dankten sie Gott für diese unerwartete Nahrung. Jetzt mussten sie nur noch Frischwasser finden. Und so machten sie sich weiter auf die Suche und stießen immer wieder auf verlassene Speicher, beispielsweise mit Getreide. Ein paar Orte weiter gibt es heute noch einen Hügel, der Cornhill heißt. Eben weil die Pilgrims hier einen großen Maisvorrat entdeckt hatten.
Jim Russo gehört zur Stadtverwaltung von Eastham, einer der Ortschaften auf Cape Cod. Monatelang hat er Veranstaltungen vorbereitet, mit denen dieses Jahr die Ankunft der Pilgrims Fathers vor 400 Jahren gefeiert werden sollte. Wegen Corona musste allerdings vieles abgesagt werden. Doch auf das Pilgrims Monument in Provincetown auf Cape Cod kann man trotz Corona-Einschränkungen hinauf. Rampen führen im Inneren des Granitturms zu einer Aussichtsplattform in gut 70 Metern Höhe.
Welcome to Cape Cod's Pilgrim Monument, an imposing landmark, a memorial to a brave band of English pioneers. A tribute to an early experiment with democratic government. A place with extraordinary vistas of surrounding land and sea.
Am Fuße des markanten Gebäudes ist ein kleines Museum eingerichtet zur Geschichte der Pilgrims und zum sogenannten Mayflower Compact. Denn in den knapp 2 Monaten, die die Ankömmlinge aus England vor Cape Cod ankerten, erarbeiteten sie das erste Regierungsdokument der neu entstehenden Siedlung.
It really was a little bit of a revolutionary document.
Diesen Mayflower Compact aufzusetzen, glich schon einer kleinen Revolution. Denn sie sagten ganz deutlich, wir wollen uns hier in der neuen Welt nicht von England vom König regieren lassen, sondern über unsere Geschicke selbst entscheiden. Wir unterzeichnen alle dieses Schriftstück und erklären uns damit einverstanden, immer das Prinzip der Mehrheit zugrunde zu legen. Wenn wir uns in der Diskussion nicht einigen können und es zur Abstimmung kommt, dann entscheidet die Mehrheit darüber, was und wie es gemacht wird.
Die wochenlangen Erkundungen entlang der Küste brachten schließlich das gewünschte Resultat. Die Ankömmlinge aus England fanden den idealen Ort für eine Siedlung beim heutigen Städtchen Plymouth.
Not much happened here in 1620. The Mayflower sat in the harbor.
In den letzten Wochen des Jahres 1620 passierte nicht mehr allzu viel. Mit dem eigentlichen Bau der Siedlung wurde erst im März des folgenden Jahres begonnen. Die Pilgrims blieben also auf dem Schiff, viele waren krank, geschwächt und starben. Sie wurden hier auf Coles Hill begraben, und zwar möglichst unauffällig. Schließlich wollte man nicht, dass möglicherweise feindlich gesonnene Stämme merkten, wie sehr die Anzahl der englischen Einwanderer gesunken war. Jahre später aber wurden die Überreste derjenigen, die im ersten Winter gestorben waren, in diesem Sarkophag beigesetzt.
Erzählt Brian Logan vom Verein Plymouth 400, während er eine kleine Besuchergruppe zu einem wuchtigen Sarkophag in einer kleinen Grünanlage schräg gegenüber vom sogenannten Plymouth Rock lotst. Wir sind in New Englands ältester Stadt, quasi an der Stelle, an der die Mayflower Pilgrims vor 400 Jahren an Land gingen. An der quirligen Main Street mit ihren Restaurants und Souvenirshops residiert die Pilgrim Hall, das älteste staatliche Museum der USA, in dem unter anderem persönliche Gegenstände der Pilgrims zu sehen sind, die sie auf der Mayflower nach Amerika mitgebracht hatten.
And then of course we have our own replica of the Mayflower here.
Natürlich haben wir auch unsere eigene Nachbildung der Mayflower. Wie ich das Schiff jemandem beschreiben würde, der es nicht vor Augen hat, als ein Schiff, das darauf ausgelegt ist, Fracht zu transportieren und wenig Raum für die Unterbringung von Passagieren hat. Man stelle sich vor, 102 Personen auf diesem engen Raum. Man muss Platzangst bekommen haben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Sinnbild dafür, was die Pilgrims auf sich nahmen, um einen neuen Anfang machen zu können.
So it's like they're willing to endure whatever they can to make that new life start.
Voller Stolz präsentiert Museumsguide Denise unter anderem einen gusseisernen Kochtopf, einen hölzernen Bierkrug oder ein Babybettchen aus Weidengeflecht. Scheinbar Banales, aber mit einer ganz besonderen Geschichte. Denn anhand dieser Überbleibsel aus der Zeit der Pilgrims lässt sich erahnen, wie das Leben für die Ankömmlinge in der neuen Heimat ausgesehen haben könnte. Für Menschen, die geschwächt von der strapaziösen Überfahrt erst einmal den Winter überstehen mussten, was nur der Hälfte von ihnen gelang. Dann kam es zu einer Begegnung mit einem Abgesandten der hier lebenden Wampanoag. Er zeigte ihnen, was es alles an Essbarem in den Wäldern und im Meer gab. Er setzte sich für einen Freundschaftsvertrag zwischen ihnen und dem Stammesführer Massasoit ein.
Es war ein kalter Tag, als der Abgesandte des Stammes zu uns kam. Um seine Lenden hatte er lediglich ein Tuch geschlungen. Wir boten ihm einen Mantel an, weil wir dachten, er würde frieren. Doch er lehnte ab, sprach uns auf Englisch an und fragte, ob wir Bier hätten. Er schien also den Umgang mit Europäern gewohnt zu sein. Wenige Zeit später kam er wieder, dieses Mal mit seinem Anführer und mit einem Mann namens Squanto, der fließend Englisch sprach und uns als Dolmetscher helfen konnte. Wir schlossen ein Bündnis mit dem Stamm und sind seitdem meist gut miteinander zurechtgekommen.
Wir sind zurück bei Mary Winslow auf dem Gelände des Freilichtmuseums Plymouth Plantation, wo Besucher im kleinen Dorf der englischen Siedler erleben können, wie in etwa der Alltag der Pilgrims vor 400 Jahren ausgesehen hat. Ob es nicht seltsam sei, jeden Tag in die Rolle einer Person zu schlüpfen, die schließlich seit fast 400 Jahren tot sei, das wollen wir am nächsten Tag von Eason wissen. Den treffen wir in der Gristmill, einer Mühle, die nach historischem Vorbild aus der Zeit der Pilgrims gebaut wurde. Hier erklärt Eason Besuchern die technischen Abläufe, ein Job, der ihm, dem studierten Historiker, sichtlich gefällt. Noch lieber, sagt er, schlüpfe er allerdings auf der Plymouth Plantation in die Rolle von Robert Bartlett, der 1623 mit dem Schiff N zur Plymouth-Kolonie kam.
Der Pilgrim kommt bei mir auch im Alltag immer mal wieder zum Vorschein. Bei manchen Begriffen zum Beispiel. Ich ertappe mich dabei, dass ich im Gespräch so etwas wie yeah sage oder excellent good. Auch im Feierabend bleibt also ein bisschen Pilgrim. Aber ich muss sagen, es macht wirklich riesigen Spaß. It's been a lot of fun working over there.
Sabine Löprig erzählte uns vom Freilichtmuseum Plymouth Plantation. Vielen Dank an Sie. Ein paar Minuten vor 12:30. Wir haben Zeit, nach Nordhessen zu gehen, auf einem 6000 Quadratmeter großen Terrain. Im nordhessischen Habichtswald befindet sich ein Friedhof, der weltweit einzigartig ist, eine Künstlernekropole. Hier haben viele zeitgenössische Künstler, die sich durch ihren Dokumentarang auszeichnen, zu Lebzeit ihre eigenen Grabmale errichtet. Zu den neun ersten sollen nach und nach weitere hinzukommen. Fünf Künstler inklusive dem Initiator Harry Kramer sind dort schon beigesetzt. Das Freilichtmuseum kann jeder besuchen. Es ist rund um die Uhr eintrittsfrei geöffnet. Und nicht zum ersten Mal war meine Kollegin Christina Hein auf der Künstlernekropole bei Kassel unterwegs. Dieses Mal begleitete sie der Geschäftsführer des Naturparks Habichtswald, Jürgen Depenbrock.
Und das hier ist jetzt das Kunstwerk von Gunter Demnig.
In der Tat. Ja, genau. Das thront hier sozusagen über dem Blauen See. Ein sehr schöner Standort. Auch da hinten durch die Bäume sieht man den Sarkophag von Schwegler. Genau, der ist dort drüben auf der anderen Seite. Und ja, das wirkt gerade sehr schön hier in dem Herbstwald, ne, mit dem Sonnenschein, noch so ein bisschen Nebel. Wirklich eine ganz tolle, besondere Atmosphäre heute an diesem Tag. Ja. Ich beneide jeden Künstler, der tatsächlich die Gelegenheit hat, hier sein Grab selber zu gestalten, an diesem tollen Ort beerdigt zu werden.
Nur einige Schritte von den letzten Häusern am Rand der Stadt Kassel entfernt, befindet man sich auch schon mittendrin in einer anderen Welt, in einem wildromantischen Ambiente am Eingang zum Naturpark Habichtswald. Um den Blauen See, einem ehemaligen Basaltsteinbruch, stehen hohe Buchen, wachsen Brombeeren und Holunder. Das Gelände ist hügelig und abwechslungsreich. Feste Schuhe sind empfehlenswert. Besucher lassen sich hier auf etwas weltweit Einmaliges ein, oder aber sie entdecken es, mal versteckt, mal monumental, zufällig. Wer sich über der Strecke von 1,5 Kilometern auf dem Wanderweg bewegt, unternimmt gleichzeitig einen Spaziergang über einen zeitgenössischen Künstlerfriedhof mit überraschenden Monumenten mitten im Wald.
Heinrich Bromark habe ich in der Tat kurz vor seinem Tod noch persönlich kennengelernt hier vor Ort. Und habe noch ein Foto gemacht, wo er hier an seinem Grab steht. Und er war mir auch immer sehr sympathisch, also ein ganz netter Kerl zum einen. Zum anderen eben auch seine Idee, durch sein Grab der Natur noch etwas zu geben. Ne? Seine Überlegung ist ja, er möchte, dass sein Grabmal letztendlich auch noch einen Nutzen hat nach seinem Tod. Und es ist ja eine große Vogeltränke geworden, die tatsächlich nach seinem Tod auch noch wirklich den Zweck erfüllt, den Vögeln hier Wasser zu geben. Hier steht auch immer wirklich eine kleine Wasserpfütze drin, auch im Sommer. Und das ist eine tolle Sache. Es funktioniert, wie er sich das überlegt hat.
Initiator des Künstlerfriedhofs ist der 1997 verstorbene Kasseler Kunstprofessor Harry Kramer. Er war ein Enfant terrible der Kunstszene, ein Tänzer, Filmemacher, ein Künstler, der schockierte und provozierte, der sich einmauern ließ, seinen Kopf in Brot modellierte und mit seinen Studenten Überlebenstrainings unternahm und Feuerspucken übte. Die Nekropole, wie er seinen Künstlerfriedhof bezeichnete und für die er einen langen Kampf mit den Behörden führen musste, war sein letzter Geniestreich. Künstler von Dokumentarang sollen zu Lebzeiten ihre eigenen Grabmonumente entwerfen und am Blauen See realisieren. Dafür kooperierte Harry Kramer mit dem Kasseler Museum für Sepulkralkultur und gründete aus seinem Privatvermögen die Stiftung Künstlernekropole. Das Projekt bezeichnete er als Pantheon im Regen. Auch er selber wurde am Blauen See beigesetzt, allerdings, so sein Wunsch, ohne Monument und an unbekanntem Ort. Der Künstler Gunter Demnig, der bei Kramer studiert hat und weltweit bekannt ist für sein Gedenkprojekt Stolpersteine, ist ein Zeuge der Entstehungsgeschichte. Er hat das jüngste Grabmal gestaltet, einen rätselhaften, fast 3 Meter hohen Zylinder mit dem Titel Circuitus. Der obere Teil des Monuments wird sich, nachdem es Demnigs Asche aufgenommen hat, langsam absenken.
Ja, der Ort ist natürlich sehr schön gewählt mit dem Blauen See. Aber die Grundidee von Harry Kramer dahinter ist natürlich eine, ja, ein bisschen bösartige, würde ich fast sagen. Er hat sich immer Jahrzehnte geärgert, dass es so viel schlechte Kunst am Bau gibt. Und dann kam irgendwann mal die Idee, wenn Künstler jetzt aufgefordert werden, ihr eigenes Grabmal zu gestalten, dann werden sie sich wirklich mal Mühe geben. Und ich glaube, er hat damit recht und es ist gelungen. Das, was bis jetzt da zu sehen ist, sind schon doch aufregende Arbeiten.
Im Jahr 1992 wurden die beiden ersten Kunstwerke im Beisein Kramers eingeweiht. Die Kölner Dokumentarkünstlerin Rune Mils lässt auf einer kleinen Waldlichtung wie ein Dominospiel für Riesen schwarze und weiße Marmorplatten meandern und nennt ihre Arbeit nach einem Seneca-Zitat: Das Leben fließt wie ein strömender Fluss. Weniger auffällig, aber dafür raffiniert gestaltet sich die Grabstätte, die sich Tim Ulrichs aus Hannover eingerichtet hat.
Und da habe ich überlegt, ich mache eine Urne in Menschengestalt mit meiner Figur, als einem Abguss meiner Figur, und zwar ein Negativ meines Körpers im Maßstab 1:1. Und dieser Abguss in Bronze wird dann kopfstehend in die Erde eingelassen, sodass ich mit den Fußsohlen die Erdoberfläche von unten berühre und man durch die Füße dann in diesen Hohlraum sehen kann, der dann die Asche aufnehmen wird eines Tages. Diese Asche wird sich dann in der Kopfform sammeln und eben da in dem Zentrum eben des Ichs gewissermaßen die letzte Ruhe finden. Und man kann dann eben durch die beiden Füße, die sind dann durch eine Glasscheibe abgedeckt, in das Dunkel des Inneren schauen und sich dazu eben manches imaginieren.
Es ist ein spannender und keineswegs trister Weg durch den Wald. Der Architekt und Hochschulprofessor Werner Runau hat ein von hohen Pfählen eingefasstes Amphitheater, seinen Spielraum, geschaffen. Vorbild war ihm das Theater, der Festplatz, und er wünschte sich, dass sein Grabmal als Ort für Feiern und Spiele genutzt wird. Zur Beisetzung seiner Urne im Jahr 2015 wurde getanzt. Bis dahin hatte er jeden Geburtstag auf der Nekropole mit einem Festmahl gefeiert. Auch am Grabmal des mehrfachen Dokumentarkünstlers Ugo Dossi aus München ist Interaktion der Besucher erlaubt, ja erwünscht. 8 große Stahlplatten hat Dossi im Wald aufgestellt. Darin sind mit einem Laser Gesichter des Todes hineingeschnitten. Die hat der Künstler in einem Trancezustand empfunden und danach automatische Zeichnungen angefertigt. In den Stahlplatten werfen sie Schatten, je nach Lichteinfall und Jahreszeit.
Der zentrale Gedanke dabei war, dass man es abreiben kann. Man kann die Bilder alle mitnehmen. Man muss nur ein Stück Tuch oder ein großes Papier drüberlegen und dann, was weiß ich, eine Holzkohle nehmen oder ein Stück Graphit drüberfahren und dann kann man sich die Bilder runterladen, buchstäblich, und mitnehmen. Das war im Mittelalter was sehr Gebräuchliches, dass man an den Pilgerstätten die Bilder abgerieben hat. Die hat man dann mit nach Hause genommen. Und alle die Bilder, also die 8 Bilder, die in Kassel auf diesem, was soll ich sagen, auf diesem Monument sind, die sind zum Mitnehmen. Das sind geschenkte Bilder. Ich fürchte nur, dass das sehr wenige wahrnehmen.
Der mit so viel Kreativität und künstlerischen Ideen erwartete Tod hat hier auf dem Gelände der Nekropole, umgeben von Natur und Wildnis, seine Fremdheit und Bedrohlichkeit verloren. Tim Ulrichs jedenfalls sieht seinem Ende mit Gelassenheit entgegen.
Ich konnte mir als einer der Ersten den eigenen Platz aussuchen. Ich habe ja einen schönen Platz direkt am Weg. Also man muss keine beschwerlichen Abwege oder man muss sie nicht ins Unterholz schlagen, sondern man auf dem Weg am Blauen See vorbei, also mit Seeblick gewissermaßen, habe ich mir den schönsten Platz ausgesucht. Ich kann, wenn man das sich so vorstellen kann, über den Tod hinaus dann immer aus meinem Dunkeln, meines Lochs da, in dem ich als Asche mich eingefunden habe, dann zum Blauen See hinunterschauen und den Tod genießen.
Tja, darüber lohnt es sich nachzudenken. Christina Hein mit ihrem Rundgang über diesen besonderen Friedhof im Habichtswald unweit von Kassel. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen vielleicht auch überhaupt keinen, von der Art und Weise, wie er wohl gerne mal nach dem Tode aufgehoben wäre. Wir haben gerade von den Künstlern ja gehört. Und dieser hier, der jetzt singt, der besteht darauf, dass er keinen Grabstein haben will. Fersengold, haut mir kein Stein, das ist seine Bitte.
Ich hoffe, es ist noch lange hin, bis der Vorhang für mich fällt, bis mich unsere Mutter Erde wieder in den Schoß bestellt. Doch wenn es dann soweit ist, dass ich nicht mehr bei euch bin, habe ich eine große Bitte, denn nur das macht für mich Sinn. Haut mir kein Stein, schlagt mir kein Kreuz und macht mir keine Kerzen an. Brennt mich lichterloh zu Asche, trink ein Bier auf mich und dann lest mir bitte keine Messe, legt kein Kranz, wohin ich starr, sondern baut mir dort ein Schankhaus und tanzt auf meinem Grab. So ein Abschied ist ein Trauerspiel, das ist mir ja auch klar. Doch wir sind nun mal alle dran, scheiße, aber wahr. Also lebt die Zeit, die ihr noch habt, ich gönne sie euch ein. Wischt die Tränen weg und tut mir den Gefallen. Haut mir kein Stein, schlagt mir kein Kreuz und macht mir keine Kerzen an. Brennt mich lichterloh zu Asche, trinkt ein Bier auf mich und dann lest mir bitte keine Messe, legt kein Kranz, wohin ich starr, sondern baut mir dort ein Schankhaus und tanzt auf meinem Grab. Ein schönes Haus, in dem jeder feiern geht, und auf dessen Eingangstüre in großen Zeilen steht: Er hat geraucht, er hat getrunken, er hat getanzt, solange es ging. Er zog durch Kneipen und Spelunken, bis das Licht am Himmel hing. Er hat gelacht, fand immer möglich und die Frauenwelt geliebt. Er lebte alle seine Träume, wenn es wirklich so was gibt. Er hatte die beste Familie, die ein Mensch sich wünschen kann, und echte Freunde und die Pflicht an. Pflanz mir kein Baum, öd mich nicht ein, lass keinen Priester an mich ran. Lichterloh zu Asche, streut mich in den Wind und dann legt mir bitte, bitte keine toten Blumen auf mein Grab. Ihr wisst doch, dass ich tote Blumen nicht mag. Haut mir kein Stein, schlag mir kein Kreuz und mach mir keine Kerzen an. Brennt mich lichterloh zu Asche, trink ein auf mich und dann lest mir bitte keine Messe, leg kein Kranz, wohin ich starr, sondern baut mir dort ein Schankhaus und tanzt auf meinem Grab.
Was wir im Sonntagsspaziergang in der Regel unternehmen, sind in der Tat Spaziergänge, Rundgänge, Entdeckungen mit beiden Beinen auf der Erde. Manchmal auch gefährliche Bergbesteigungen, wilde Fahrten zur See, gemütliches Wanderpaddeln auf Flüssen, was auch immer. Aber ab und an wollen wir uns die Welt von oben ansehen, die Perspektive wechseln. Und so möchten wir jetzt einen Sonntagsspazierflug unternehmen. Kulisse, unsere Alpenregion. Rudi und Rita Schneider haben sich zum Alpenflugplatz Unterwössen auf den Weg gemacht, dem Startplatz für einen Sonntagsspazierflug, über einer Traumkulisse eben unserer Alpen. Take off gleich, hier ist der Sonntagsspazierflug.
Wo die Tiroler Achen sich ihren Weg von Kössen in Österreich nach Bayern in Richtung Chiemsee durch das Gebirge gebahnt haben, hat man auf der sich neben dem Fluss windenden Straße fast das Gefühl, man befinde sich auf der Einfahrtstraße zum Yosemite-Nationalpark in Kalifornien. Hoch über den Achen führt die kurvige Straße durch drei Tunnel, um dann auf der bayerischen Seite in weite Wiesenauen zu münden, die rechts und links von hochaufragenden Bergzügen eingefasst sind. Genau dort befindet sich unser Fahrziel, der Alpenflugplatz Unterwössen.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren.
Der Wind Nordost heißt hier Chiemseewind und die Startbahn ist nicht 03, sondern 06. Thomas Ager, der Vorstand der traditionsreichen Alpenflugschule, wartet neben der Startbahn 06 auf uns und erzählt, was es Besonderes mit diesem Chiemseewind auf sich hat.
Dieser Chiemseewind hat damals, 1954, die ersten Segelflugenthusiasten dazu gebracht, diesen Flugplatz zu eröffnen. Wir haben einen Hang, die sogenannte Gscheurer Wand, an der prallt der Chiemseewind von außen kommen ab und erzeugt den ersten Aufwind. Das heißt, wenn wir hier aus der Segelflugwinde starten mit 350 Meter Höhe ungefähr über Platz, dann gehen die Segelflugzeuge an den Hang, also an diese Gscheurer Wand, und können von hier aus an guten Tagen wirklich in die Thermik einsteigen, sodass sie wirklich Flüge von einigen hundert Kilometern bis in die Alpen machen können. Und das ist das Besondere für die Fliegerei an diesem Ort. Und somit ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich in Deutschland.
Schaut man der Richtung der Startbahn 06 entlang, dann ragt hinter dem Pistenende der Turm der St. Martinskirche über die Unterwössener Dächer. Für die Flieger ist er ein Orientierungspunkt und für die Wössener ein Dreh- und Angelpunkt im Gemeindeleben.
Unterwössen ist das typische urbayerische Dorf mit Musikkapelle, Trachtenverein, Traditionen, also sprich Kirchweih, ein großer Kirchweihmarkt, eigentlich der größte in der Region. Sehr viel Kultur, was Musik und Trachten betrifft. Unterwössen ist die Gemeinde mit den meisten bewirtschafteten Almhütten. Das heißt, von Unterwössen aus, wenn man hier schaut, kann man in jeder Richtung auf irgendeinen Berg hochgehen, außer in Richtung Talausgang. Ansonsten haben wir überall Berge und das macht einfach diesen Ort so ein bisschen außergewöhnlich.
Ja, unsere Seen und Berge und die Wälder so grün, bei uns, da ist es wunderschön. Ja, das ist Bayern, ja, das ist Bayern.
Das ist die Wössener Musikkapelle und das ist, man kann fast sagen, die Wössener Hymne, die mittlerweile selbst in den Zelten des Oktoberfestes in München gespielt wird. 64 Vereine gibt es in Unterwössen, die die Traditionen lebendig halten. Unter anderem eben auch die Alpenfliegerei, die hier zu einem Mekka geworden ist.
Irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke.
Die Luftaufsichtsbaracke hat in Unterwössen ein praktisches Podest im Freien, von wo aus Jan Litzeweg die wartenden Segelflieger am Windenseil koordiniert.
Ich rufe den Windenfahrer an, wenn ein Flugzeug startbereit ist. Ich sage dem, was für ein Flugzeugtyp das ist, ob einsitzig oder doppelsitzig, und dass er das Seil anziehen kann. Und dann sage ich ihm, wenn das Seil straff ist, weil er ja sonst nicht weiß, wann er Vollgas gibt.
Jan, der gerade die Luftaufsicht hat, ist auch Fluglehrer und ein begeisterter Streckenflieger. Das Segelfliegen in der Traumkulisse der Alpen ist umso aufregender, wenn man weiß, wie hier das, was die Segelflugzeuge in der Luft hält oder auch nicht, kennt, die Auf- und Abwinde.
Früher hat man diesen Alpenstreckenflug sehr so, weißt du, mit so lokalem Geheimwissen geschult. Ja? Und man gab unheimlich viel darauf, auf das Wissen der Einheimischen. Und das ist eine Herangehensweise, von der wir eigentlich weg wollen, weil die Physik ist ja doch im Grunde überall dieselbe. Und viel, viel interessanter als auswendig gelernt zu wissen, ja, der Berg, der macht an der und der Ecke Aufwind und jener Berg macht an jener Ecke Aufwind. Viel wichtiger ist doch die physikalischen Muster dahinter zu verstehen. Ja. Weil dann kannst du in jeder Gebirgsgegend der Welt fliegen, wenn du das kapiert hast, was da eigentlich passiert und warum die Luft da aufsteigt und da nicht.
Das Warum ist offensichtlich der Kern der Dinge beim Segelfliegen über den Alpen. Ein meteorologisches Zusammenspiel aus weit mehr Faktoren wie im Flachland. Es ist ein strahlender Sonntagvormittag in Unterwössen. Auf dem Vorfeld tummeln sich die Segler und warten auf das Windenschleppseil. Auf einer kleinen Aussichtsterrasse neben der besagten Luftaufsichtsbaracke sitzen Jung und Alt und beobachten, wie die Flieger steil von der Winde in den blauen Himmel gezogen werden. Bernd und Edeltraud Postel kommen aus Grafenstedt. Bernd ist vor Jahren schon einige Male hier mitgeflogen und an den Windenstart erinnert er sich noch gut.
Vor Jahren war ich wieder mal da und da bin ich mit der Winde gestartet und da wollte ich dabei filmen. Das ist aber so schnell gegangen, dass ich die Kamera da oben gehabt habe und dann hängt er aus, also an Seilstart muss ich nicht unbedingt nur einmal haben. Das geht mir zu schnell.
Das Wunderschöne, vor allem die Gegend da herinnen, ist für mich sowieso die schönste, was es gibt in Bayern. Das ist der Chiemgau.
Ja, der Windenstart. Da wird man regelrecht in den Himmel geschossen. Das wollen wir jetzt selbst erleben. Unser Pilot ist Roland Henz.
Wir machen vor jedem Flug einen Check. Das heißt, es wird überprüft, ob das Flugzeug wirklich alles bringt, was es soll.
Roland prüft akribisch alle Elemente, vom festen Sitz der Fallschirmgurte über die freie Beweglichkeit aller Ruder und Klappen bis zu den Bordinstrumenten.
Aus. Ein.
Roland meldet Jan, der die Luftaufsicht hat, per Funk, dass wir startklar sind. Roland sitzt in unserer K13, einem Zweisitzer vor mir. Die Aufmerksamkeit ist bei 110% und dann geht's los. Die Elektrowinde ist 1 Kilometer entfernt und wenn das Seil angezogen wird, blinkt dort ein Blitzlicht auf.
Ja, es blinkt, das Seil strafft sich. Und meine Aufgabe ist jetzt, die Richtung zur Winde zu halten, die Flächenwahrnehmung zu halten. Wir haben geschleudert, 0 auf 130 Kilometer, 100 Stundenkilometer. Wir haben die ersten 50 Höhenmeter.
Ja, der Anzug der Winde ist, wie ich schnell fühle, mächtig. Und wie ich erfahre, etwa die Hälfte eines Katapultstarts auf einem Flugzeugträger. In 2 bis 3 Sekunden beschleunigen wir auf 100 bis 120 Stundenkilometer und es geht steil nach oben.
Kommt immer wieder vor. Und jetzt haben wir schon 300 Meter. Das Seil ist gerade von selbst rausgefallen. Ich blinke jetzt dreimal zur Sicherheit nach, damit wir nicht versehentlich das Seil mitnehmen. Ja, und jetzt kannst du genießen. 310 Meter.
Was für eine Aussicht an diesem herbstlichen, strahlend blauen Sonntagvormittag. Wir überfliegen gerade die St. Martinskirche von Unterwössen und in nördlicher Richtung öffnet sich das Achental mit einer grandiosen Sicht auf den Chiemsee. Im Funk hören wir, wir sind nicht alleine in der Luft.
Das Wetter ist so schön, du kannst auch genau quer über den Chiemsee rüberfliegen. Die Sichten sind gut genug und die Wolken sind da hoch genug.
Super, perfekt, danke.
Apropos Wolken, da fällt uns doch was ein.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Für uns ist die Freiheit unter den Wolken wichtig. Da ist die für uns eher grenzenlos, weil wir nutzen Thermik, Aufwind zum Segelfliegen. Wir kreisen relativ stationär in diesen Aufwindgebieten bis hoch an die Wolkenbasis, weil wo die Luft kondensiert, sich eine Wolke bildet, hört auch das Steigen auf. Und aus dem Grund geht es für uns bis zur Wolkenuntergrenze.
Steigen und Sinken ist im Segelflug der Kern der Dinge. Es gibt ja normalerweise keinen Motor. Deshalb hat der Variometer im Cockpit, der die Steig- und Sinkrate anzeigt, auch eine akustische Hilfe, die hören lässt, ob es rauf oder runter geht. Die Alpenstreckenflieger beobachten schon 5 Tage vor dem Flug das Wettergeschehen. Und wenn es sich dann verheißungsvoll entwickelt, dann geht es mit der Thermik richtig rauf.
Ein weiteres großes Highlight beim Streckensegelfliegen ist natürlich die grandiose Aussicht aus unserem Cockpit. Wenn man Höhen bis zu 3.000, 4.000 Meter erreicht und dann den kompletten Alpenkamm vor sich hat. Die Aussicht vom Wilden Kaiser bis weit zum Alpenhauptkamm geht. Olperer, Großglockner und noch weit darüber hinaus Richtung Italien ist das natürlich ein grandioses Erlebnis und nicht zu vergleichen mit einem Ausblick aus den kleinen Fenstern in einem Passagierflugzeug, wie jetzt zum Beispiel einem Airbus.
Und bei dieser schier unbegrenzten Panoramasicht aus einer Perspektive, die manchmal höher als der Mont Blanc ist, trägt der Aufwind dann richtig weit, erzählt Markus.
Da ist dann meistens so die Glemmtal, die Hauptalpenkammquerung und dann den kompletten Weg dann Richtung Westen über Kärnten hinweg in die Schweizer Gegend, in Richtung St. Moritz und von St. Moritz geht dann der Weg zurück über den Brenner südlich an Innsbruck vorbei und dann vom Alpenhauptkamm so ja, Gerlos Höhe dann den Endanflug wieder hier auf dem Platz. Das war ein Flug von über 9 Stunden und 780 Kilometern.
Man muss sich das vorstellen, 9 Stunden, das wäre schon ein Transatlantikflug. Wie hoch es dann bei optimalen Bedingungen geht, erzählt Jan.
Typische Höhen, die wir hier erreichen, sind beim Thermikfliegen, also mit aufsteigender Warmluft am Alpenrand so 2500 Meter, am Alpenhauptkamm 3500, weiter im Westen in der Schweiz auch mal 4000. Im Föhn kann es viel, viel höher gehen. Das Höchste, was ich mal hatte, war ein bisschen über 7000, aber eben wiederum limitiert durch so eine Flugverkehrsfreigabe.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Da kann es dann doch mal sein, dass Segelflieger auch mal ein paar Wolken unter sich haben. Das ganz Besondere für die Unterwössener Segelflieger ist es, nach einem so unbeschreiblichen Alpenpanoramaflug, wenn der Bordkompass die Richtung wieder zurück nach Unterwössen zeigt. Im Anflug auf den Platz geht es zunächst in der Gegenrichtung über die Baumwipfel des Buchberges und der Tiroler Ach. Folgt eine 180-Grad-Kurve gegen die Gschäurer Wand und Roland richtet die Maschine in die exakte Richtung der Landebahn 06 aus.
Vorne den Zebraschleifen ausreichend über das andere Flugzeug anstrengen. Und immerhin, wenn wir sicher über das andere Flugzeug sind, werde ich die Bremsklappe weiter ausbauen. Das heißt, das Sinken wird sich erhöhen. Der Boden kommt näher, nimmt das Flugzeug jetzt schon flammer. Und ich bin jetzt im sogenannten Abfangbogen, ziehe weiter und weiter. Das Flugzeug hat sanft aufgesetzt. Und wir rollen jetzt sanft von der Bahn ab. Das Ganze mit einer moderaten Geschwindigkeit, damit wir auch problemlos jederzeit anhalten können. Wir rollen hier bis an den Rand des Taxiways. Und hier können wir die Fläche ablegen. Und erst dann, wenn das Flugzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, dann ist unser Flug wirklich beendet. Ich mache dann auch gleich die Haube auf, damit es uns nicht zu warm wird. Du hast ja gemerkt, es wird ordentlich warm unter der Haube.
Und was für ein Flug über den Chiemgauer Alpen. Für mich ist die Segelfliegerei auch deshalb ein Erlebnis der besonderen Art, weil es im Flieger keine Motorengeräusche, sondern nur das Geräusch des fließenden Windes an der Kabinenhaube gibt. Marion Katzmeier sitzt auf einer Bank der Zuschauerterrasse und hat uns bei der Landung zugeschaut.
Es ist also für Sonntagmorgens fantastisch, bei diesem Wetter einfach hier sich herzusetzen, die Ruhe auf sich wirken zu lassen. Der Sport ist ja ein sehr ruhiger Sport und einfach die Umgebung zu genießen und dem Fliegenden zuzuschauen.
Wolken spiegeln sich darin, ich wäre gern mitgeflogen.
Ich wäre gern mitgeflogen. Trifft das auch für Marion zu?
Oh ja.
Ja, die Freiheit des Fliegens. Wie ein Vogel die Welt von oben sehen, ruhige Kreise ziehen, unter sich ein unvergleichliches Panorama einer alpinen Landschaft mit seinen schneebedeckten Hochgebirgszügen, tiefen Tälern mit Bergseen zu sehen und fast zum Greifen nah den Chiemsee. Für all das ist unter Wössen, fast wie Reinhard May singt, bei Wind Nordost und der Startbahn 06 der Weg in den Himmel.
Blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Der in diesem Zusammenhang unvermeidliche Reinhard May sang. Rudi und Rita Schneider waren über den Wolken, Startplatz der Alpenflugplatz unter Wössen. Der Crew dort einen herzlichen Gruß. Die bayerische Folkband Fei Sho spielt uns den Monaco Seppi. Ich wünsche Ihnen für diese Woche die Leichtigkeit des Fliegens, soweit möglich. Auf jeden Fall einen gelungenen Start, eine sichere Landung bei allem, was Sie vorhaben. Hoffentlich alles Roger. Andreas Stopp aus dem Studio 1 in Köln. Over and out. Thank you.